D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tja, und zwar heute mit Grit Eggerichs und Kati Ziegler aus unserer Online-Redaktion hier im Studio. Europa steckt in der Krise und kreist um sich selbst. Die Schulden wachsen, die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa ist so hoch wie nie. Und eine gemeinsame Strategie, um dem entgegenzuhalten, ist nicht in Sicht. Und da kommt ausgerechnet ein unerwartetes Hilfsangebot aus Übersee. Die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff bietet der EU großzügig Kredite an. Und das ist ganz schön kurios. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Da gingen die Kapitalströme eigentlich immer nur in die umgekehrte Richtung. Voriges Jahr dazu dann noch die Nachricht, Brasilien hat Großbritannien vom 6. Platz der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt verdrängt. Da kann man einfach nicht mehr leugnen, dass Brasilien sich eindeutig verändert. Und das hat natürlich auch mit den kommenden Sportereignissen zu tun. Nächstes Jahr läuft die FIFA-WM in Brasilien, 2016 dann die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Dann gibt's noch den Weltjugendtag und auch der Papst wird nach Brasilien reisen. Die Buchmesse ist dieses Jahr, natürlich läuft sie auch mit Schwerpunkt Brasilien. Und ach, die Liste ist da noch lange nicht zu Ende mit den Großereignissen, die stattfinden werden. Wenn jetzt also die deutsch-brasilianische Handelskammer schreibt, Brasilien entwickelt sich zur größten Baustelle der Welt, dann ist das auf jeden Fall erstmal als Kompliment zu verstehen. Wir wollen jetzt hier in dieser Sendung die Fundamente und den Rohbau dieses neuen Brasiliens genauer anschauen. Und auch die einzelnen Zimmer mal betreten, die es womöglich schon gibt. Dazu habe ich Gäste eingeladen. Francis França ist da. Hallo.
Hallo.
31 Jahre ist sie alt und stammt aus Porto Alegre, aus dem Süden von Brasilien. Und sie arbeitet heute in Bonn bei der Brasilien-Redaktion in der Deutschen Welle. Dann ist Marivaldo da Silva Messias da. Er studiert hier in Köln und zwar Wirtschaft.
Hola, hola.
Hola, hola. Oi.
Oi.
Bem-vindo.
Obrigado.
Und dann haben wir auch noch einen deutschen Gast. Und dieser deutsche Gast sitzt in Hamburg und ist hoffentlich per Leitung mit uns verbunden. Das ist Jana Dotschkal. Hallo, Jana.
Hallo.
Hallo. 28 Jahre ist sie alt und sie ist Länderreferentin für Brasilien im Lateinamerika-Verein e.V. in Hamburg. Ich muss jetzt für mich sagen, ich weiß nicht, wie euch das geht. Für mich war dieses Hilfsangebot an die EU und auch an den Internationalen Währungsfonds, das ist ja jetzt schon ein bisschen was her, aber das war für mich so ein Aha-Effekt. Da verändert sich wirklich was und Brasilien steht auf einmal in der Welt vollkommen anders da als zuvor. Habt ihr sowas auch, Francis, oder vielleicht auch du, Marivaldo, so ein Erlebnis, wo ihr gemerkt habt, wow, also auf einmal ist alles anders?
Ja, also das war für mich eine große Überraschung. Ich dachte, also Brasilien, Brasilien bietet jetzt die EU Hilfe. Wie kann das sein? Also das war mir nicht klar, dass Brasilien so weit ist, ne? Dass Brasilien also wirtschaftlich gesehen so weit ist. Also ich dachte, nee, das wir müssen noch viel sparen. Erstmal habe ich mir so gedacht, aber dass Dilma Rousseff sich getraut hat, so eine Hilfe anzubieten, das ja fand ich natürlich also sehr mutig.
Wir haben auch eine große Krise in der 90er Jahren, Ende 80er und Anfang 90er Jahre überwunden. Und ich glaube, wir haben nicht nur Geld, sondern auch Erfahrung damit. Ich kann mich gut erinnern. Ich war noch Kind. Ich war 7 oder 8 Jahre alt. Und die Situation war ganz anders. Ich erinnere mich, wir sind zum Markt gegangen oder zum Lebensmittelgeschäft und während wir was einkaufen, war der Mann mit einer Maschine, um die Preise zu erhöhen. Also am Tag, das war 3-4 Mal, dass die Preise sich erhöht haben, weil wir haben eine riesige Inflation. Und heute haben wir, was ist die letzte Nummer, 8% im Jahr. Oder
ja, vergleichsweise wenig. Also vor allem, wenn man das mit den 5000% vergleicht, die das teilweise waren in den 80er Jahren. Und ich glaube, dein Erlebnis, das stammt jetzt wahrscheinlich noch so von Anfang der 90er. Wo
ja, das war 92, glaube ich, ja. 91. Und dann am 94 hat sich alles verändert. Ne? Dann kam Fernando Henrique Cardoso, unser Präsident vor Lula. Ja. Das war 94 und dann hat er die Wirtschaft ein bisschen kontrolliert und wir hatten eine neue Währung und eine neue Wirtschaftspolitik.
Das war erstmals seit Jahrzehnten eigentlich dann der Fall, dass es eine stabile Währung gab in Brasilien mit dem Real. Ne? Ihr habt ja eine neue Währung bekommen.
Das war das erste Mal. dass wir überhaupt das allererste
hatten. Genau, wo Real und Dollar so 1:1 war, ne, zu vergleichen. Und zwar wunderbar die Zeit, das weiß ich auch noch, dass viele, viele Brasilianer danach, also umreisen könnten. Also das war auf jeden Fall sehr gut aus der brasilianischen Sicht, ne? Also für die Investoren, das war natürlich wieder was anderes. Das war natürlich sehr
Man muss auch verstehen, dass Brasilien immer noch sehr teuer ist. Es ist viel teurer als Deutschland zum Beispiel. Ein Beispiel, Kabel-TV. In Brasilien kostet das 100 Reais im Monat.
Ja, ne? das sind sowas wie 30 Euro, würde ich jetzt mal schätzen.
Aber wenn man in Reais verdient, muss man in Reais bezahlen.
Ja, sicher.
Das ist so, muss man denken, das wäre so wie 100 Euro im Monat für ein Kabel-TV zu haben.
Da müssen wir vielleicht direkt mal unsere Wirtschaftsexpertin fragen in Hamburg, Jana Dotschkal. Was ist denn so das Durchschnittseinkommen? Kann man das in Euro vielleicht nochmal ungefähr sagen in Brasilien? Ich meine, da gibt es ja riesige Unterschiede zwischen dem untersten und dem obersten. Aber vielleicht gibt es da so einen Durchschnittswert?
Also den Durchschnittswert habe ich jetzt nicht vorliegen, aber ich wollte noch was zu dem Thema sagen, Brasilien jetzt als neues Boomland, und das habe ich auch als Länderreferentin jetzt erfahren, dass plötzlich meine Freunde oder Familie auf mich zukommt und sagt, Brasilien ist jetzt immer ein Entfernen in den Nachrichten und alle sprechen von Brasilien. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2007 mein Auslandssemester gemacht habe, dass noch nicht wirklich von diesem Boom etwas zu spüren war. Also ich bin nach Brasilien gegangen für ein Semester und meine Freunde haben das zur Kenntnis genommen. Und gut, Brasilien, natürlich weiß jeder, dass es da gute Fußballer gibt und die ganzen Klischees, die einfach in Deutschland bekannt sind. Aber darüber hinaus war eigentlich noch nichts, von nichts die Rede. Und als ich dann angefangen habe im Oktober 2011 in Hamburg im Lateinamerika-Verein, war eigentlich kein Stillstand. Immer klingelte das Telefon, weil ein neuer Mittelständler in Deutschland gesagt hat, ich muss jetzt nach Brasilien, ich muss jetzt dort investieren. Und und auf einmal Brasilien in aller Munde war, während nach dem Fall der Mauer erstmal so der Blick nach Osteuropa und dann langsam nach Asien gerichtet wurde, kam dann Brasilien immer mehr in den Mittelpunkt. Und um jetzt auch noch mal kurz auf die Finanzhilfe zu sprechen zu kommen, ich fand ein Zitat von unserem Botschafter Grolig, der derzeit in Brasilien ist, ganz treffend, der gesagt hat, Brasilien ist wirklich ein Land auf Augenhöhe, und also Brasilien ist ein Partner auf Augenhöhe, und es ist mittlerweile die Frage, wer zu wem, wenn überhaupt, aufgucken müsste. Und das finde ich ganz treffend, weil es ist langsam angekommen, aber die Dimension, dass es Brasilien jetzt wirklich sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, das muss man erstmal verdauen.
Das muss erstmal ankommen, so wirklich, ne? Also wir haben das Glück, wir sitzen hier alle gemeinsam an einem Tisch und sitzen uns absolut gegenseitig auf Augenhöhe. Das ist schon mal prima. Genau. Vielleicht auch ein gutes Zeichen. Da hat wirklich eine Veränderung stattgefunden. Ich selber war ja auch schon manchmal in Brasilien und Anfang der 90er Jahre eben das erste Mal. Und da habe ich so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in Brasilien. Und ich muss sagen, wir sind da so hingegangen, auch mit dem Verein, mit dem ich da war, so ein ganz kleiner Entwicklungshilfeverein, mit so diesem Impetus, wir helfen den armen Menschen dort einmal. Und diese Zeiten, habe ich das Gefühl, die sind wirklich vorbei.
Aber ich denke, wenn man jetzt zurückblickt, also gerade diese schwierige wirtschaftliche Situation, in der sich Brasilien und auch andere lateinamerikanische Länder in der Zeit befanden, also Anfang der 90er Jahre, da fand ja dann auch dieser rigorose Sparwillen statt, sagen wir mal so, oder wirtschaftliche Umbau, der von außen auch kam. Also der IWF hat ja ungemein Druck gemacht. Und wenn man das jetzt mit heute vergleicht, sieht man ja auch, welche Sparmaßnahmen jetzt erwartet werden von EU-Ländern, in welcher Krise die sich befinden und was da von außen herangetragen wird an Erwartungen. Und ich denke, da kann vielleicht auch so ein Land wie Brasilien anders auftreten, weil die mussten ja, sage ich jetzt mal, die mussten ja schon durch die Hölle und stehen jetzt gut da.
Vielleicht kann man daran aber auch sehen, dass manche Sparauflagen nicht wirklich bis zu Ende konsequent durchgeführt wurden. Und das wird vielleicht in Europa letztendlich auch so sein. Ich weiß es nicht so genau.
Also Sparmaßnahme, ich erinnere mich, ich war klein. Ne? Sparmaßnahme, ich weiß nicht, ob wir das so ein Paket hatten, aber wir hatten ganz viele Privatisationen.
Ja,
das
so
hatten wir, also in Telekommunikation.
Habe ich auch nicht gesehen, also habe ich auch nicht mitbekommen.
Manche auch umstritten, ne? Zum Beispiel Wally war ein staatliches Unternehmen und das war
Wally do Rio Doce.
Zu billig, ja genau, zu billig verkauft. Und heute ist es eine der größten Unternehmen der Welt. Ja, und heute sagt man noch, dass Wally do Rio Doce zu billig verkauft würde.
Eines der größten Unternehmen der Welt und es war ein Telekommunikationsunternehmen oder was ist eigentlich Vale?
Vale ist, wie heißt das, Mineração in Deutsch?
Das Mineração.
Es ist Mineração.
Bergbau. Bergbau-Minenkonzern. Aber die hatten, glaube ich, auch die Telefonanschlüsse unter sich, nein?
Genau, Telekommunikation, da gab es eine große Veränderung, das haben wir auch also gestern ganz viel darüber gesprochen. Also in dem Fall, dass es geht wirklich und die, also viele Brasilianer haben jetzt also zum Beispiel ein Handy, ne, was früher nicht so möglich war.
Oder sie haben mehrere
Festnetz.
Oder mehrere. Also genau, abgesehen davon, also Handys, was überhaupt nicht so der Fall war, also nicht jede, also ne, hat die Möglichkeit, so ein Handy zu kaufen. Heutzutage ist es ganz anders. Es ist wirklich, also diese, also die Telekommunikation in Brasilien ist größer geworden. Und
vor dieser Privatisation, damit man ein Festnetz hatte, muss man 3.000 Reais für ein Festnetz bezahlen. Ne? Wir hatten, ich erinnere mich, meine Mutter hat eine im Büro, aber zu Hause hatten wir nicht, weil das zu teuer war. Und bis heute, wenn ich telefoniere, ich bin ganz kurz und knapp, weil es zu teuer ist. Und darf man einfach das Nötigste sprechen und sonst kann man dann persönlich reden.
Ja, also das ist wirklich so eine positive Seite, ne, von der Telekommunikation. Was also negativ ist, also was ich auch vielleicht mal sagen muss, ist, dass es immer noch sehr teuer ist. Das heißt, wenn wir ins Ausland also anrufen wollen,
wenn ich hier nach Brasilien anrufe, ich zahle 5 Cent pro Minute. Aber wenn meine Mutter mich anruft, ist 1 Euro pro Minute.
So, genau.
Ja, aber das kann man ja leicht regeln, diese Preisdifferenz.
Ja, das
hoffen wir.
Ich hätte noch eine Frage an Jana Dotschkal in Hamburg. Du bist Brasilien-Beauftragte sozusagen vom Lateinamerika-Verein. Das heißt, du gibst gute Tipps an Unternehmer, die in Brasilien Fuß fassen wollen. Und das würde mich nochmal genauer interessieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so richtig beschrieben habe, deine Tätigkeit. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen. Du hast ja auch gesagt, dein Telefon klingelte immer heiß am Anfang deiner Arbeitszeit 2011 im Lateinamerika-Verein.
Genau. Also der Lateinamerika-Verein blickt schon auf eine relativ lange Tradition zurück. Den gibt es jetzt seit 1916 und wurde damals von Hamburger und Bremer Kaufleuten gegründet. Und ist
weil
heute
man damals schon mit kleinen Karavellen von hier nach dort und wieder zurückfuhr, um Waren auszutauschen.
Ja, war ja schon immer, also Hamburg war ja auch immer das Tor nach Lateinamerika. Und heute ist es ein Unternehmernetzwerk, eine Plattform für Unternehmen, die Interesse an Lateinamerika haben und entweder dort schon Fuß gefasst haben und einfach in diesem Netzwerk weiter bestehen wollen oder aber auch viele, ja, wir haben auch viele Unternehmen als Mitglied, die in den Markt reingehen wollen und sich dann innerhalb dieses Netzwerks Informationen holen, sich austauschen können und in dem Kontext richten wir dann Veranstaltungen aus und organisieren Delegationsreisen.
Und das Interesse ist offenbar groß.
Auf jeden Fall.
Weil Brasilien so ein riesiger Markt ist. Ne? Immerhin wohnen da 190 Millionen Menschen in diesem kleinen, mittelgroßen, fast kontinentalen Land.
Genau, das ist auch so der Hauptpunkt. Also Brasilien ist riesengroß und durch die große Bevölkerung einfach ein sehr attraktiver Markt und auch durch die, wie Francis und Marivaldo schon gesagt haben, durch die gestiegene Nachfrage auch nach Konsumgütern, wie hier zum Beispiel Handys und die Brasilianer sind ja auch gerne im Internet und Der Onlinehandel hat auch stark zugenommen in letzter Zeit und es ist dieser Binnenmarkt, der sehr interessant ist für deutsche Unternehmer. Gleichzeitig wird es auch zunehmend schwieriger, in den Markt reinzukommen. Die brasilianische Regierung. Entschuldigung?
Ja, über genau diese Probleme wollen wir vielleicht lieber noch ein bisschen später sprechen. Ich glaube, das ist vielleicht...
Ist auch sehr umfassend.
Ja, genau, das ist sehr umfassend. Also über die Sache reden wir auf jeden Fall noch, über Handelsbeschränkungen und Schutzzölle und was man dagegen haben kann. Mhm. Und außerdem haben wir jetzt von Kathi Ziegler noch einen Hinweis, was sich bei Social Media bei uns
genau,
gerade bewegt.
Genau, wir haben auf Google Plus zwei Hörer, die miteinander diskutieren. Stefan schreibt, das ist gut für die Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt, hier in Südafrika, wie es aufwärts geht in Brasilien. Und Thomas Zadro schreibt, Brasilien hat Zukunft, eine junge, gut ausgebildete und unheimlich arbeitsame Bevölkerung, die an ihre Zukunft glaubt und neuem aufgeschlossen gegenübersteht. Ein großartiges Land. Super Kompliment. Darauf antwortet dann wieder Stefan, das mag sein, jedoch der kleine Mann in den Slums wird davon wenig spüren. Ein Dämpfer.
Womöglich ist das so, ne? Das wollen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen im Detail besprechen, wie die Verteilung ist und ob das allen gleichermaßen zugute kommt. Eine Sozialpolitik gibt es ja mit Lula und Dilma jetzt inzwischen und darüber wollen wir gleich reden. Immerhin haben es ja eine ganze Menge Menschen geschafft, in den letzten 10, 15 Jahren sich aus der Armut zu befreien. Und eine gute Einführung in dieses Thema einer neuen Mittelschicht in Brasilien ist ein Song von Rita Lee, eine alte Tropikalistin aus Brasilien. Und die singt über Normalsein in Curitiba, eine der großen Vorzeigestädte im Süden des Landes. Und Normalsein heißt eben auch einfach eine bürgerliche Existenz haben. Also so ungefähr hat Rita Lee gesungen, heiraten, Gehaltserhöhungen und einfach nur Meisterin in Canasta sein, einfach normal sein in Curitiba, das würde sie sich wünschen. Das ist auch, glaube ich, einfach so ein bisschen nostalgisch gemeint, weil Rita Lee ist bestimmt sowieso ein Mitglied
nicht
der Mittelschicht.
Normal.
Und normal ist sie schon gar nicht.
Und
die ist, glaube ich, ziemlich durchgedreht.
Was für sie ein Kompliment.
Bestimmt, ja. Also ich habe sie mal gesehen, da ist sie aufgetreten, ich glaube, irgendwann Ende der 90er und hatte so eine ganz krasse John Lennon Sonnenbrille auf und ein Hawaii-Hemd und dazu auch so eine John Lennon Frisur, also so eine alte 60er Jahre Frisur mit so einer Innenrolle und alles so dunkelrot gefärbt.
Ja. Ja. Sie ist bekannt davon, total, also verrückt zu sein. Genau. Total
und die
komisch.
Ganze Familie ist verrückt zusammen. Sie, sie spielen zusammen.
Komisch an und so.
Ja, also etwas weniger verrückt ist diese Vorstellung vom Normalsein und von so einem bürgerlichen Leben vielleicht für Leute, die tatsächlich in Favelas wohnen in Brasilien. Allerdings hat es eben eine große Masse von Leuten, die wirklich mit sehr wenig Geld auskommen müssen, von zum Teil mit weniger als 2 Euro pro Tag, hat es in die sogenannte Mittelschicht geschafft in Brasilien und gehört jetzt der Classe C an. Also in Brasilien gibt es da ja so ein durchgestuftes System der
von
gesellschaftlichen
Klasse.
Von A bis E, ne? Genau. Und C ist so der untere Rand der Mittelschicht mit Einkommen von, ich glaube, so etwa 400 Euro. Da geht das, glaube ich, los mit der Klasse C. Wenn wir jetzt einfach mal in Euro reden, weil es für uns übersichtlicher
ist. Man muss schon zu Hause ein Badezimmer haben, Fernseher, ein
also Fernseher, Waschmaschine,
Kühlschrank,
heutzutage.
Das ist
sogar... Das gehört sogar dazu.
Das wird also durchaus dann auch an Konsumartikeln gemessen und an der Inneneinrichtung. Mhm. Ja, man hat ja irgendwie das Gefühl, dennoch, also auch wenn wir das jetzt so in solche Klassen einteilen, dass die Regierung oder dass Brasilien da was geschafft hat. Also 40 Millionen Leute, die jetzt nicht mehr mit dem wenigsten auskommen müssen, sondern schon ganz komfortabel leben können, das ist ja ein ganz schöner Sprung nach oben in dieser Geschichte. Wie nehmt ihr das wahr? In Brasilien, dass es da eine neue Qualität gibt in der Gesellschaft?
Also ich kann dann von meiner Familie zum Beispiel auch Beispiele geben. Also ich kann dann vergleichen zu früher. Natürlich hatten wir wenig Möglichkeit, wenn wir über die Arbeitslosigkeit dann reden. Oh Gott, wie schwierig das war, ne? So eine Arbeitsstelle zu finden, zu bekommen. Das war, also ich selber, als noch damals, ne, war ich ne, bei der Schule, und habe noch Arbeit gesucht. Und das war nicht so einfach. Morgens um 4 Uhr war ich dann unterwegs.
War da überhaupt schon jemand wach?
Oh ja, so eine riesige, wirklich lange, ne, so die ganze, wie heißt das, Quartiere, also ne, die
ganze, der ganze Block war umstellt Block war von einer Schlange.
Ganz genau, also
vor dem Arbeitsamt oder?
Ja, genau.
Okay.
Und das hat wirklich also 8 Stunden ne, gedauert, bis man dann dran kommt überhaupt. Und dann plötzlich da vorne, ja, ja, es tut mir leid. Also dann haben sie dann ne, unser, was war das, Bewerbung gesehen und gelesen und ein bisschen untersucht und sagte sie am Ende, ja, es tut mir leid, wir haben heute nichts für Sie. Und das war immer, es ging immer weiter mit, also wirklich professionelle Leute, die na, ne, also studiert haben und so weiter. Ja, das war, das hat wehgetan, ne, sowas.
Das heißt, es war einfach auch schwierig. Also ich glaube jetzt nicht, dass du aus einer Favela kommst. Du bist ja aus São Paulo.
Genau.
Aber wahrscheinlich ja auch eher Mittelschicht. Also wenn wir diesen Begriff jetzt nochmal strapazieren
ein
wollen.
Ein Stück weiter darunter würde ich sagen, weil Mittelschicht, was wir heute nennen, also es war, also ich komme schon ein Stückchen weiter darunter, weil früher haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, so Fancy und so, das war nicht... ja, also hatten wir auch nicht. Also von ja. daher ist okay. ein Stückchen weiter darunter.
Und heute haben wir eine Arbeitslosigkeitsquote von 5%, glaube ich. Ne, ist fast
ja, es ist wirklich
5,7% ist die Zahl vom März. Ne? Ich glaube, das ist ein historischer Tiefst.
Ja. Quasi wir haben schon eine Veränderung. Das können wir merken. Also ich habe kein Beispiel in meiner Familie. Aber wir wissen schon von Studien, dass diese 40 Millionen Leuten waren Leute, die davor einmal am Tag essen könnten. Mhm. Und jetzt können sie schon dreimal am Tag essen. Und wenn man das daran denkt, dass es schon dreimal besser als das war, ne? Diese Leute sind nicht reich, die haben nicht, was die Mittelschicht hier in Deutschland haben, die sind ärmer. Als die Mittelschicht in Deutschland, aber sie haben in 10 Jahren viel mehr, als sie hatten. Und das muss man auch berücksichtigen.
Und wo sind die Jobs dann hergekommen? Also wenn du erzählst, du stehst 8 Stunden an, um dann nachher gesagt zu bekommen, es gibt einfach keine Jobs. Also wo sind die dann für, sage ich mal, diese untere Mittelschicht entstanden? Also ich weiß auch nicht, wie das jetzt ist mit der Bildung. Ist dann ja auch schwierig, wenn man in der Familie schon wenig finanzielle Mittel hat, dann die Kinder auch noch auf die Schule zu schicken. Das heißt, man hat ja auch einfach schlechtere Startvoraussetzungen als jetzt die gehobene Schicht.
Was relativ stark gewachsen ist, ist der Service-Sektor. Also einfach dadurch, dass jetzt dass nach und nach die Brasilianer mehr Einkommen haben, fragen sie auch mehr Dienstleistungen nach. Und mittlerweile arbeiten 2/3 der Beschäftigten im Dienstleistungssektor und sind ja, da in den unterschiedlichsten, also im Nagelstudio oder auch die ganzen hochwertigen Kosmetikprodukte, das ist das, was die neue Mittelschicht aus unserer Sicht nachfragt.
Das ist das eine. Und dann hat ja die Regierung der Arbeiterpartei, der PT, hat ja auch konkret Programme angeschoben, um Leute zu unterstützen, die halt in den unteren Einkommensschichten sind. Also du hattest gerade davon gesprochen, Francis, dass manche sich nur eine Mahlzeit am Tag leisten konnten. Das heißt, man musste wirklich sehr basal anfangen mit diesem Programm Zero Fome oder Fome Zero hieß es, glaube ich. Genau, also nur
ja, eine große Familie umgewandelt
wurde. Ne? Genau.
Ja, wo es wirklich darum ging, also die Leute mit dem Allernötigsten zu versorgen. Und das führt ja vielleicht über kurz oder lang dazu, dass die Gesellschaft sich insgesamt verändert und vielleicht auch etwas durchlässiger wird. Wobei wir das, wenn wir später nochmal über Bildung reden, vielleicht auch nochmal relativieren müssen, wie durchlässig diese Gesellschaft tatsächlich ist. Brasilien ist ja eigentlich so ein Land gewesen, wo ganz viele Leute einfach ohne Arbeitsvertrag gearbeitet haben. Also als ich das erste Mal dort war, da haben die meisten Leute, hatte ich den Eindruck, keinen Arbeitsvertrag.
Der informale Markt.
Hm? Genau, dieser informelle oder informale Arbeitsmarkt, wo halt Leute Müll durchwühlt haben und selber Recycling gemacht haben, quasi in Eigenregie, weil der Staat sich darum nicht gekümmert hat. Das ist ja auch heute noch der Fall. Und es gab diese ganzen Hausangestellten, die keine Arbeitsverträge hatten. Und
Leute, die Waren auf der Straße verkaufen, das gibt es viel.
Ich habe auch ein Beispiel. Meine Mutter zum Beispiel, sie hat ihr lebenslang gearbeitet in Brasilien, in São Paulo. Sie kommt aus Nordbrasilien, ne, also Maceió, und nach São Paulo. Und also dort wurden wir alle geboren. Also wir sind 6 Kinder und so weiter. Nur sie hat ohne Verträge, ne, in São Paulo gearbeitet. Und jetzt, also muss sie, also will sie, oder ist schon Zeit, ins Rente zu gehen. Und sie braucht jetzt also eine Bestätigung, dass sie dann gearbeitet hat. Nur sie kann das jetzt nicht bestätigen. Das ist das Problem. Und sie wird jetzt untergestuft sozusagen. Und wird dann natürlich eine schlechte Rente bekommen. Deswegen.
Alle diese Jahre kann man nicht mitrechnen.
Ja, und sie ist auf der Suche nach einer ehemaligen Chefin von ihr, weil sie ist die Einzige, die das vielleicht mündlich bestätigen könnte, dass sie bei ihr für sie gearbeitet hat. Wo ist die Frau? Die Frau ist natürlich weg und kein Vertrag ist da und es würde keine, wie heißt das so, Versicherung oder wie nennt man das
Rentenversicherung.
Hier? Rentenversicherung bezahlt.
Ja.
Ja, von daher.
Aber es gäbe also eine Möglichkeit, das staatlich anerkennen zu lassen, wenn sie Papiere hat, die das belegen, und dann könnte sie eine staatliche Rente bekommen. Läuft das so?
Ja. Ja,
dann können Sie ein Salario Minimo bekommen in Höhe von 200 Euro.
Nee, also heute ist 400, ungefähr 400, was war das? Nee, stimmt gar nicht, noch höher. 525 muss man.
Reais,
muss
mich okay. 500 Reais.
Also
Reais. Ja, dann
Reais,
200 Euro.
Ja. So ungefähr. Ja, okay. Ja.
Salario Minimo, das heißt so viel wie Mindestlohn. Und das ist dann auch wahrscheinlich die allermindeste Rente, die jemand bekommen kann. Ne?
Genau.
Womit man eigentlich nicht überleben kann.
Ja.
Ja.
Jetzt würde mich noch mal interessieren, Jana, in Hamburg, wenn wir so eine Arbeitslosenquote jetzt einfach mal in den Raum werfen, so 5,7% im März, und bei all den informellen Arbeitsverhältnissen, die es ja auch heute immer noch gibt, wie tragfähig ist dann eigentlich so eine Zahl? Also
sie ist auf jeden Fall zum Teil künstlich hervorgerufen, weil, ja gut, Dilma ist jetzt auch schon im letzten Teil ihrer Amtszeit angekommen und möchte auf jeden Fall wiedergewählt werden. Das heißt, sie...
Dilma Rousseff, müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, die Präsidentin von Brasilien im Moment, noch bis 2014, und dann mal schauen.
Richtig, und das ist genau der Knackpunkt. Also sie, sie möchte auf jeden Fall die Unternehmer dazu anhalten, die Beschäftigtenquote in dem Maße aufrechtzuerhalten, also dass die Arbeitslosigkeit auf keinen Fall steigt. Und ja, dadurch, dass so viel, wie ich eben schon gesagt habe, dass die Nachfrage nach Serviceleistungen so groß ist und die Brasilianer fleißig konsumieren, wird wahrscheinlich die Beschäftigtenquote auch in dem Maße erstmal beibehalten werden. Das heizt natürlich die Inflation dann im Endeffekt an, weil die Löhne, die Reallöhne immer weiter steigen und dadurch die ganze Wirtschaft krankt. Das ist ja momentan noch das Hauptproblem. Die Inflation ist so hoch wie lange nicht mehr, und das beunruhigt jetzt so ein bisschen die brasilianische Wirtschaft.
Sie ist zwar nicht bei 5.000%, wie wir eben schon einmal festgestellt haben, aber sie ist hoch im Moment, und das birgt so einige Probleme, natürlich auch so mit dem Außenhandel letztendlich. Mich würde noch mal interessieren, diese Konsumneigung, die ist ja sehr angefacht worden, auch von der Partei, von der Arbeiterpartei, die regiert seit 10 Jahren. Könnte es sein, dass wir da jetzt schon von so einer Art Blase sprechen können? Es gab ja dann auch Kredite sehr günstig, es gab sehr günstiges Geld auf dem Markt und das haben viele Leute genutzt und jetzt müssen sie zurückzahlen und auf einmal bricht der Konsum ja auch durchaus ein bisschen ein in Brasilien. Ist das eine Blase, Jana? Kann man das sagen?
Also das war auf jeden Fall am Anfang von Dilmas Amtszeit ihr Hauptziel, den Konsum hochzuhalten, und sie hat daran geglaubt, dass durch die Nachfrage, eben durch diesen großen Binnenmarkt, Brasiliens Wachstum ewig so weiterlaufen kann, und hat dann jetzt nach 2 Jahren oder ein bisschen mehr als 2 Jahren gemerkt, dass das so nicht funktioniert und dass auch die Produktion weiter gefördert werden muss. Und im letzten Jahr, 2012, hat die Produktion mehr oder die Industrieproduktion mehr oder weniger stagniert. Das ist natürlich alarmierend, weil der Konsum weiterhin hoch ist, aber gleichzeitig keine Produkte nachgeliefert werden, und da entsteht so mehr oder weniger ein Ungleichgewicht, und dementsprechend ist jetzt auch die Regierung mehr oder weniger da hat eingelenkt und versucht jetzt auch die Investitionen zu fördern, hat große Infrastrukturprogramme aufgelegt mit Beteiligung von privaten Investoren. Also es wird jetzt durchaus unternehmerfreundlicher.
Ja, also über die Infrastrukturprojekte, die ja auch jetzt gerade ganz heiß laufen, kurz vor dem Confederations Cup, der ja demnächst beginnen wird in Brasilien. Darüber reden wir vielleicht gleich nochmal nach der nächsten Musik. Bis dahin würde ich gerne nochmal wissen, gibt es eigentlich bestimmte Produkte neuerdings in Brasilien, die gerade so auf diese Classe C, also auf diese ganz unteren Einkommensschichten der Mittelschicht, so abheben? Also gibt es da Sachen, keine Ahnung, Billig-Smartphones oder super günstige Kühlschränke, die man da bekommen kann? Oder?
Eigentlich nicht. Was in Brasilien gibt, ist gute Konditionen, dass man was kauft. Zum Beispiel man kann 3 Jahre lang einen Kühlschrank bezahlen.
Wunderbar, 3 Jahre.
Ja, okay. Genau. Und dann hat man eine Schuld. Das ist diese Blase, worüber wir reden. Weil wir hatten also viel Kredite und dann haben die Leute Kühlschränke und Küche und Smartphones und Tablets und so. Und Brasilianer denken, die alle...
Sie haben keinen Überblick mehr, ne, über genau. Das Ganze, und dann verschulden
und
sie
dann
sich.
Und dann habe ich 3 Jahre lang mein Tablet zu bezahlen.
Und dann zahlt man hier 10 Reais an die Company und 15 Reais vielleicht da drüben hin. Und genau. Schon genau. Ist verliert man völlig
10
den Überblick.
Plus 15 plus 20 plus.
Und so summiert sich das.
Immerhin. Also zu denken, ich habe die Chance jetzt was zu kaufen. Ich denke jetzt nicht drüber nach, was ich dann später bezahlen muss.
Das ist
muss.
Die einzige
Hauptsache,
Möglichkeit
ich habe das
eigentlich.
Jetzt.
Denk mal, wenn man ein gutes Gehalt in Brasilien hat, verdient man 2.000 oder 3.000 Reais. Oder?
Also so, ja.
Dann
ja,
kann man sagen, wenn man nicht in öffentlichen Diensten arbeitet. Und ein Tablet ist so 3.000. Das, man kann einfach nicht.
Die Preise sind auch vollkommen
genau,
unvergleichbar.
Das ist die einzige Möglichkeit, was zu kaufen. Und das ist schon vom Kultur. Man weiß schon, dass wenn man einen Kühlschrank kauft, wird man 2 Jahre lang bezahlen.
Was ja wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Brasilianer, also das wisst ihr wahrscheinlich besser, dass die Brasilianer immer noch so ein bisschen die Inflation in den Köpfen haben und wissen, dass ihr Geld unter Umständen demnächst nicht mehr so viel wert sein könnte. Also es ist ja einfach eine historische Erfahrung, und dass dadurch lieber das Produkt auf Raten gekauft wird, weil es dann sowieso dadurch günstiger wird und also durch die Inflation, und darüber hinaus viel konsumiert wird, weil es einfach... Ja, weil man dann wenigstens das Produkt hat und nicht das Geld auf dem Konto liegen, was vielleicht in 2 Jahren nicht mehr so viel wert ist.
Ja, das stimmt, und das kommt natürlich auch noch dazu. Also die, wie wir gehört haben, also die Vereinfachung, also die Möglichkeit, die man also hat, jetzt Produkte zu kaufen, ne? Also und zwar es wird also ein bisschen wenig also bürokratisch, also im Vergleich zu früher. Dass man dann, also man braucht nur eine, also Identidade, ne, so einen Ausweis, und plötzlich, also, ne, da kann man schon was kaufen. Das heißt, man muss nicht im Vorrat was bezahlen. Und also die Brasilianer werden jetzt, ja.
Und Stichwort Inflation. Also am Anfang der 90er, das war etwas ganz interessant, dass die reiche Familien, ne, also die haben Freezers. Das war ein Luxus, weil man dann am Anfang des Monats könnte zum Supermarkt gehen und viel Fleisch kaufen und das alles zu Hause dann
zu Hause einfrieren.
Genau, weil die Preise würden immer höher, ne? Und dann ein Freezer war ein Luxus, ein Zeichen, dass man schon in der Klasse B war, zum Beispiel.
Interessant.
Aber ich denke mir, das ist vielleicht auch wie so ein, ich weiß nicht, wie eine Mentalitätsfrage, weil ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Schwabenland und ich habe gelernt, man spart erst, bis man das Geld zusammen hat, um sich jetzt zum Beispiel den Kühlschrank oder die Waschmaschine zu kaufen und nicht über irgendwelche Finanzierung oder so. Ja, genau. Also ja. Erstmal hat man das Geld und dann geht man kaufen. Und das ist ja im Prinzip eine ganz andere Vorgehensweise zu sagen,
ja.
Ich werde lange nicht das Geld haben, aber ich kaufe es mir jetzt schon, aber dafür auf Raten.
Aber ich glaube, das hat auch mit dieser Inflationstrauma zu tun, weil wenn man einfach Geld spart, also mein Geld morgen hat nicht den gleichen Wert mehr. Dann muss ich jetzt kaufen, weil morgen weiß ich nicht, ob ein Real wert ist.
Ich würde eher so sagen, es ist genauso, es ist eine Mentalitätssache. Das gehört zu der Kultur auch dazu. Ich meine, die Brasilianer sind doch gewöhnt, also super spontan, das wissen wir auch. Also ich meine, ich spreche jetzt über die ganze Lateinamerikaner. Also wir sind super spontan und das heißt, wenn ich was machen möchte, das mache ich jetzt.
Das muss jetzt sein.
Genau, das muss jetzt sein. Ich mache das unstrukturiert und das, ja, ich will das kaufen, das habe ich vor.
Bock drauf und jetzt kaufe ich mich jetzt.
Und es ist mir völlig egal, was ich dann später, wie ich das später bezahle. Hauptsache, ich habe das jetzt.
Sparen wird eindeutig überbewertet.
Ja, das müssen die Brasilianer noch lernen. Das stimmt schon. Mit den Schwaben.
Ja, oder die Schwaben müssen lernen, mehr zu leben.
Gute Überleitung zu unserem nächsten Musiktitel. Der heißt Convici pra Vida.
Wow.
Und ist von Seu Jorge. Und Seu Jorge kommt ja ursprünglich aus einem Armenviertel, aus Rio de Janeiro. Aus Favelas, ja gut, wir wollen halt eigentlich ja nicht mehr Favela sagen, weil wir politisch korrekt jetzt nur noch Comunidade sagen. In Brasilien jedenfalls habe ich mir sagen lassen, muss man das jetzt so machen. Also eine Gemeinde anstatt einer Favela. Und jetzt kommt Seu Jorge. Wunderbarer Song von Seu Jorge. Ich mag den unheimlich gerne. Der stammt übrigens aus dem Film City of God. Den kennt ihr bestimmt auch.
Und
ja.
Salve Jorge.
Ja, genau. Und ich möchte trotzdem jetzt nochmal auf die Favela eingehen. Und wir können sie auch gerne Comunidade nennen hier in unserem Kreis, um politisch korrekt zu bleiben. Da findet ja eine ganze Menge statt in Brasilien zurzeit, auch gerade so direkt vor den Sportereignissen. Gibt es eine ganze Reihe von Programmen, wie es sie ja auch schon seit einigen Jahren gibt, die Favelas aufzuwerten oder die Comunidades so aufzuwerten, dass die Leute da halt auch von der Abfallwirtschaft bedient werden, dass die eine ordentliche Abflussleitung haben und auch Telefon und Strom. Und das hat sich ja riesig verändert. Ich glaube, inzwischen ist es sowieso schwierig, irgendeinen Ort wirklich als Favela zu bezeichnen, weil das nach und nach werden das Teile von Städten und haben auch richtige Adressen, ganz
also
normal.
Also in der größten Favela São Paulo, das ist die Rocinha, ne? Leben drei...
Rocinha ist in Rio.
Nein, in Rio, sorry.
Ja, Paraisópolis ist in São Paulo.
Ja, genau, São Paulo ist das zweite große. In Rocinha leben 300.000 Menschen.
Ja, das ist eigentlich eine Stadt in sich, ne? Ich wollte mehr so darauf hinaus, dass die Übergänge von der ordentlichen, der formellen Stadt sozusagen zu diesen informell, ohne Baugenehmigung aufgebauten Orten, dass die fließender werden. Also, dass man da gar nicht mehr so leicht unterscheiden kann. Und erst recht mit unserer schon erwähnten Klasse C, mit den Kühlschränken und dem Fernseher im Haus, wird's ja dann noch schwieriger, das allein schon am Lebensstil noch zu unterscheiden.
Also Hörer Thomas Zadro schreibt, die Situation in den Favelas hat sich in den letzten 15 Jahren seit der Einführung des Plano Real, sag ich jetzt, ich kann
ja genau Plano Real
massiv verbessert, aber natürlich Brasilien hat in Klammer noch soziale Probleme. Also es ist schon viel passiert, aber
es wird noch mehr passieren, das hoffen wir. Also Rio zum Beispiel, es gibt über 360 Favelas in Rio, das habe ich nochmal gelesen. Und nur die größte, sagen wir mal, Comunidades, ne? Die werden natürlich, die arbeiten jetzt dran, so dass das alles besser wird. Natürlich ist es nicht das einzige Problem Brasiliens, aber es gibt natürlich in diesen Branchen normal, also in dieser Gebiet noch viel zu tun. Favelas, ich sehe das immer noch sehr kritisch, was da gemacht wird, weil ich meine, da muss noch viel mehr gemacht werden. Das, was sie investieren, die Brasilianer, was wir hören von, also was ich höre von den Brasilianern auf der Straße, ist, das wird alles wieder kommen. Alles, was sie da machen, also sie bringen nur Leute um, Innocentes, unschuldige Leute werden umgebracht, okay. Aber auch, weil natürlich in dieser Pacificação, in der Favela.
Befriedung mit, ja, es gibt ja diese neuen Projekte mit der Friedenspolizei, die dann da reingeht und nicht mehr wie früher mitmischt in dem Kampf um Drogen und Kriminalität, versucht da irgendwie so eine Befriedung herbeizuführen. Ja,
es ist natürlich super positiv, aber manchmal, also ich glaube, da hier ist das, also diese Angst, dass das wieder kommt,
Weltmeisterschaft, sie werden alles vergessen und es wird alles.
Das ist diese Angst. Natürlich würden Leute auch, Unschuldige auch, weiß ich nicht, weil das gehört auch dazu, Schießerei auf der Straße. Aber nur, das ist doch positiv, nur wir hoffen, dass es so bleibt und dass es noch besser wird. Das ist nicht das, was ich dann manchmal höre von den Brasilianern auf der Straße, weil natürlich, das ist die Unsicherheit, die sie da haben. Kommt das wieder überhaupt? Hoffentlich, ja.
Und was der Leser sagt, dass wir haben noch viele Probleme. Natürlich haben wir noch viele Probleme. Das ist, wie gesagt, ein riesiges Land. Und wir haben sowohl Dänemark als auch Sierra Leone innerhalb des Landes. Und wir können nicht alle Probleme allein auf einmal lösen. Das geht einfach nicht.
Das meinst du, weil so viele Ethnien in Brasilien vertreten sind? Dänemark und Sierra Leone und alles, was dazwischen noch so denkbar ist.
Das meine ich. Also das ist so. Also wenn man diese soziale Indexes sich anguckt, also das kommt drauf an wo in dem Land man ist.
Es gab mal vom Economist so eine Karte und da waren die einzelnen Bundesstaaten wurden verglichen von ihrem GDP, also von ihrem BIP mit anderen Ländern. Und da konnte man dann ganz gut sehen, dass es manche Regionen gibt, also gerade im Süden, die so wirtschaftlich stark sind, dass sie mit zum Beispiel Dänemark verglichen werden können und auf mit dem BIP auf einer Ebene sind. Und andere Regionen dann im Norden, Nordosten doch eher mit afrikanischen Ländern zu vergleichen sind.
Und es gab ja in der brasilianischen Geschichte schon sehr viele Versuche, all diese Regionen irgendwie nochmal zusammenzubündeln und da halt auch eine Zentralisierung zu schaffen und auch überhaupt Wege zu schaffen in die einzelnen Länder, die noch nicht mal wirklich, wenn wir diesen Ausdruck verwenden wollen, kolonisiert waren oder besiedelt waren. Brasilia war ja so ein großes Megaprojekt Ende der 50er Jahre, die Idee, eine neue Hauptstadt zu schaffen. Zunächst war ja Rio de Janeiro die Hauptstadt und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt mitten im Land eine neue Hauptstadt und so schaffen wir es, dass es diese großen Disparitäten nicht mehr gibt. Und dazu habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet.
Techniker und Arbeiter jubeln in der Überzeugung, dass sie dabei helfen, ein größeres Brasilien zu erbauen. Eine große Zivilisation, deren Wohltaten sich auf rechtschaffene Weise über das gesamte Staatsgebiet verbreiten werden. In der Überzeugung, dass sie das brasilianische Volk in der Verbindung von Ordnung und Fortschritt vervollkommnen.
Ja, das war damals aus einer Kinowochenschau eine Ankündigung dieses Bauvorhabens einfach. Also der Bau lief und 1960 wurde die Hauptstadt dann ja eröffnet. Und Also wenn man daran jetzt heute zurückblickt, wenn all diese Infrastrukturprojekte, all die Straßen, die durch Brasilien jetzt neu gebaut werden sollen, wenn man sich das anschaut, dann hat man so das Gefühl, es geht immer darum, so ein riesen, mega Großprojekt hier anzuschieben. Ich glaube, im Moment sind das so 140 Milliarden Euro, die da jedes Jahr investiert werden sollen, noch in den nächsten 10, 20 Jahren in die Infrastruktur. Und da fragt man sich eben auch genau das, was ihr eben schon bei der Kriminalität angesprochen habt. Wie nachhaltig ist das eigentlich? Wie sehr nützt das? Also Brasilia hat ja letztendlich auch nicht das erbracht, was man sich...
Brasilia war nicht mit Sparmaßnahmen aufgebaut. Ne? Wir haben viele Schulden deswegen gemacht.
Ja, sicher.
Das stimmt. Das kommt hinzu.
Also ich glaube schon, dass viele Projekte und also gerade die Infrastrukturprojekte in den Städten in Rio und São Paulo, die jetzt getätigt werden im Hinblick auf die Großereignisse, dass sie nachhaltig sind und dass sie auch langfristig für Brasilien von Nutzen sein werden für die Bevölkerung. Gleichzeitig und jetzt auch nochmal, um auf das Thema Favela/Comunidade zu sprechen zu kommen, manchmal werden die Probleme natürlich nur verlagert. Also wenn die brasilianischen Polizisten in eine Comunidade stürmen und die komplett leer räumen, mehr oder weniger, und sagen, so, jetzt gibt es hier keine Favela mehr und bitte verlass die Stadt, mehr oder weniger, dann ist das Problem natürlich verlagert, aber diese Personen werden ja nicht nachhaltig in die Gesellschaft integriert. Das heißt, ich war jetzt längere Zeit nicht mehr in Brasilien, ich fahre jetzt in anderthalb Wochen hin und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, was sich verändert hat und in welcher Form. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Stadtbild, also gerade in Rio, da, man kann ja nicht nach Rio fahren, ohne die Favelas zu sehen und ohne einfach diesen starken Kontrast zwischen der wohlhabenden und der weniger wohlhabenden Bevölkerung zu sehen. Ohne dieses Bild kann man Rio eigentlich nicht vorstellen. Also es ist einfach so tief, das Problem, und so verwurzelt, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass ich das jetzt für ein großes Ereignis wie die Fußball-Weltmeisterschaft komplett beheben lässt. Also
es sind ja auch Hunderttausende, die da leben. Das lässt sich ja einfach auch nicht so leicht beheben, außer man integriert eben diese Gebiete in die ganz normale Stadt.
Wir hatten diese Woche auch einen Bericht über, ich versuche es mal einigermaßen brasilianisch auszusprechen, Alto Vidigal in Rio. Und da ging es um einen österreichischen Hotelbesitzer, der da ein Hostel aufgemacht hat. Und in der ganzen Situation, also die Favela ist wohl schon befriedet, das heißt also Friedenspolizei patrouilliert, es ist friedlich, ist das jetzt zu einem hippen Stadtviertel geworden, da kommen dann die wohlhabenderen Brasilianer, es kommen Touristen, Europäer, die das toll finden, in diese Favela zu gehen. Man kann also sagen, eine Gentrifizierung auf Brasilianisch. Die Frage ist dann, was passiert mit den Menschen, die vorher da gewohnt haben? Also klar, die Kriminellen sollen ja dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, gefasst oder sonst irgendwas sein. Aber die einfachen Menschen, die jetzt in den Favelas gelebt haben, die werden sich ja dann auch diese Mieten nicht mehr leisten können.
Sie bauen eine neue Favela auf.
Ich könnte was dazu sagen, so, die Kriminelle, also meine wieder, ne, die Umgebung, da wo ich geboren bin, in São Paulo, Leute sprechen davon, dass also die Kriminelle aus Rio nach, also sie haben sich verteilt, also verflüchtet, wie heißt das, also aus Rio, ne, nach São Paulo, Südbrasilien, ne, Nord, also sogar Paraguay, Uruguay. Und in São Paulo, sie sind auch dort konzentriert. Und man spricht immer noch davon, PCC, das ist dieses
Terrorkommando,
ganz genau, ne, aus Rio. Es wird ganz viel davon geredet. Ne? Also sie sagen auch, irgendwann, wenn es ruhiger wird in Rio, dass sie dann wieder zurückkehren nach Rio. Und das ist genau das, was ich vorher sagen wollte. Das ist der Angst. Ne, dass die Angst, dass die Bevölkerung haben, und davon hört man auch.
Auch weil der sorry, auch weil für weil der Markt für diese Drogenhandler immer noch da ist.
Wir reden jetzt hier schon wieder über Kriminalität, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Sorry. Und deshalb spielen wir jetzt mal kurz eine Musik, weil wir nämlich gleich im Programm hier auch noch den Nachrichtentalk haben. Michael Bödecker von den Nachrichten steht hier schon in den Startschuhen. Und wir spielen jetzt erstmal ein Stück von Caetano Veloso. Keine Sendung über Brasilien kann natürlich ohne Caetano Veloso auskommen. Wir spielen aber ein sehr schönes Stück, das gleichzeitig ein Fado ist, ein brasilianischer Fado und ein Gedicht von Fernando Pessoa. Also viele Bezüge zu Portugal. Das Stück heißt Usa Argonautas.
Preciso. Er hat sogar navegar, wie die Portugiesen gesprochen.
Das klingt auch gut.
Er hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Navegar und in Portugal navegar é preciso.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Das heißt so viel wie zur See fahren ist wichtig, Leben ist nicht wichtig. Was jetzt aber wichtig ist, ist der News Talk und deshalb ist Michael Bödecker aus der Nachrichtenredaktion hier bei uns.
Hallo.
Und hallo Michael. Wir sind ja auch eine Minute zu spät. Trotzdem würde ich jetzt natürlich gern von dir wissen, was heute bei euch in der Redaktion die wichtigsten Themen waren.
Also die Hauptmeldung, die bei uns meistens an der ersten Stelle lief, also auf der Eins, wie wir bei uns in der Redaktion dann sagen, war Bangladesch. Da ist vorgestern, also am Mittwoch, ein Hochhaus eingestürzt, ein achtstöckiges. Darin waren unter anderem mehrere Textilfabriken und das ist jetzt so, dass die Zahl von Toten und Verletzten immer weiter steigen. Der letzte Stand ist, dass es wohl über 300 Tote sind und 1200 Verletzte. Es wird in den Trümmern aber immer noch nach Überlebenden gesucht. Das ist so der aktuelle Stand oder so ein bisschen die Vorgeschichte. Heute gibt es eine neue Entwicklung, dass eben in der Hauptstadt Dhaka es sehr große Proteste gibt. Da sind Tausende auf den Straßen oder die Agentur AFP sagt sogar Hunderttausende. Und dabei ist es auch zur Ausschreitung gekommen. Da sind Fabriken angegriffen worden, Autos wurden umgeworfen, es wurden Verkaufsstände in Brand gesetzt. Die Polizei auf der anderen Seite hat auch eingegriffen und hat Tränengas eingesetzt und das ist so das, was heute eben passiert ist in Bangladesch. Und inzwischen sind auch einige der Marken bekannt, die dort ihre Kleidung haben herstellen lassen. Zum Beispiel eine britische Billigmarke Primark, ich kannte sie bisher nicht, und eine Marke aus Spanien, Mango. Das war so eines der großen Themen heute. Dann gibt es auch was Neues zu den mutmaßlichen Attentätern von Boston. Die wollten anscheinend, so ist aktuell der Stand, auch in New York eine Bombe explodieren lassen. Das hat der Bürgermeister von New York mitgeteilt, Michael Bloomberg. Demnach sollte die am Times Square in die Luft gehen. Und die beiden mutmaßlichen Attentäter waren auch schon auf dem Weg dahin, als sie dann die Polizei verfolgt hat. Dann gab es ja diese Verfolgungsjagd im Großraum Boston, die ja auch in den Medien sehr stark behandelt wurde und bei der dann der eine mutmaßliche Attentäter, also der ältere der beiden Brüder, dann gestorben ist und der andere liegt jetzt schwer verletzt im Krankenhaus und genau dort hat er eben jetzt auch den Ermittlern von diesen Plänen für New York erzählt.
Und du hast jetzt immer mutmaßlich gesagt die ganze Zeit. Warum?
Mhm. Ja, das ist vielleicht ein bisschen kleinlich sogar, aber es ist so, dass wir Journalisten so lange mutmaßliche Täter sagen, bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Ich muss aber zugeben, das macht vielleicht in diesem Fall auch tatsächlich nicht mehr so viel Sinn. Der eine ist ja auf der Flucht getötet worden und der andere gesteht ja auch den Ermittlern immer mehr Details zur Tat und zu den Plänen. Insofern wird das höchstwahrscheinlich so sein, dass es der Täter ist. Aber wenn man's,
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Genau, deswegen sagen wir erstmal noch mutmaßlich. Es lassen aber tatsächlich inzwischen viele Medien in diesem Fall weg bei den Boston-Attentätern. Und das kann man ja auch verstehen, so wie der Stand der Ermittlungen ist.
Hast du noch ein Auslandsthema oder wollen wir schon ins Inland kommen?
Ein Auslandsthema wäre noch Syrien. Da ist bekannt geworden, dass die Regierung möglicherweise Giftgas eingesetzt hat gegen die Opposition. Und das hatten die USA im Vorfeld immer als rote Linie bezeichnet, wenn es wirklich chemische Waffen dort geben sollte, die eingesetzt werden. Wobei jetzt Barack Obama noch etwas zurückhaltend ist auf diese aktuellen Meldungen. Die sagen, ein endgültiger Beweis würde noch fehlen. Und das sollen nach Wunsch des UNO-Generalsekretärs Ban Ki-moon jetzt internationale Experten im Land überprüfen, was Syrien aber natürlich ablehnt.
Dann kommen wir jetzt nach Deutschland, nehme ich an.
Genau, da gibt es auch einige Sachen, die wir gemeldet haben. Zum Beispiel eine traurige Geschichte aus Hameln. Da ist ein Landrat in seinem Büro erschossen worden. Und inzwischen hat die Polizei auch einige Einzelheiten mitgeteilt. Demnach war der mutmaßliche Täter wohl ein vorbestrafter Rentner. Der hat sich nach der Tat auch selbst erschossen. Und es ging bei dem Streit wohl um einen Waffenschein. Der war ihm vorher abgenommen worden. Er war auch vorbestraft.
Und da war er sauer und hat
so scheint
zur
es zu
Waffe
sein.
Gegriffen.
Genau, genau. Das wäre eine Geschichte aus Deutschland. Dann noch ein anderes Thema, die Post. Da ist ja immer wieder über den Tarifstreit berichtet worden zwischen der Gewerkschaft und der Post. Zwischendurch gab es auch Streiks, es sind Briefe liegen geblieben, Millionen von Briefen. Und jetzt gab es aber eine Einigung zwischen Verdi und der Post. Und die sieht so aus, dass ab dem Sommer es mehr Geld geben soll für die mehr als 130.000 Beschäftigten. Und insgesamt sollen innerhalb von anderthalb Jahren die Löhne um 5,7% steigen. Und das wertet Verdi als großen Erfolg.
Wir reden ja hier im News Talk auch immer ganz gerne darüber, welche Nachrichten es nicht on air geschafft haben. Habt ihr heute was aussortiert und wenn ja, was und warum?
Ja, da habe ich hier noch eine Geschichte. Wir haben ja öfter mal kuriose Meldungen bei uns in den Wissensnachrichten und kurios ist diese Geschichte auf jeden Fall. Die lautet so, dass in Schweden mehrere Personen Post bekommen haben von einem Universitätskrankenhaus. Und darin ist ihnen mitgeteilt worden, dass sie sich wohl mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt haben und sich bitte mal prüfen lassen sollten. Allerdings waren diese Briefe offenbar gefälscht. Da hat einfach irgendwer das Logo und den Namen der Einrichtung genommen und die Briefe verschickt. Insofern für die Betroffenen sehr, sehr unschön. Und es gab wohl auch Beziehungsstreit zwischen einigen von denen, die das bekommen haben. Aber wenn jetzt wirklich der Hintergrund einfach irgendein privates Eifersuchtsdrama sein sollte, dann war uns das eben doch keine Meldung wert.
Aber hier in der Redaktionskonferenz findet diese Meldung dann auch noch ihren Platz. Vielen Dank, Michael. Ja. Ui, ui. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie ich den perfekten Dreh finden soll, um jetzt zu unserem Rätsel überzuleiten. Wir hatten heute Aerobics sauschwer. Am Freitag haben wir das ja immer. Und das ist eigentlich eine wöchentliche Rubrik bei uns. Aber am Freitag ist eben das Aerobic besonders schwer zu knacken.
Genau. Aber der Dreh wäre, es geht auch im Aerobic um ein Paar. Und das Motto, ein Paar, also wir hören gleich eine gespielte Szene, könnt ihr mitraten. Es ist zwar sauschwer, aber ich glaube, es ist nicht zu schwer. Okay. Und dieses Paar befindet sich in einer Therapie, in einer Paarberatung. Vielleicht, weil es auch mal so einen Brief bekommen hat oder weil auch etwas anderes vorgefallen ist. Und die Aufgabe ist rauszufinden, um welches Paar handelt es sich.
Aerobic. So
bevor Sie sich jetzt weiter in Vorwürfe verstricken, versuche ich mal etwas Klarheit in das Gespräch zu bekommen.
Mhm. Ja.
Sie werfen Ihrem Ehemann in erster Linie vor, dass er neidisch auf Ihren Erfolg ist. Ui. Und das Ihrer Ansicht nach schon, seit Sie den ersten Platz in der Abschlussprüfung in Physik an der Sorbonne gewonnen haben. Mhm. Das war ein Jahr vor Ihrer Hochzeit. Aha. Des Weiteren werfen Sie ihm vor, sich nicht ausreichend für Ihre Methoden der experimentellen Demonstration einzusetzen.
Ja.
Und das mit der fadenscheinigen Begründung, dass Herumhantieren mit strahlenden Elementen schade nicht nur Ihrer Gesundheit, sondern auch der Ihrer gemeinsamen Tochter Irene. Nein. Sie wiederum werfen Ihrer Frau vor, Sie haben eine Ihrer gemeinsamen Entdeckungen ohne Rücksprache mit Ihnen nach der Heimat Ihrer Frau Polen benannt.
Das würde ich jetzt aber ganz anders.
Das hat Sie anscheinend mindestens so verärgert, wie deren Wunsch eines Tages als erste Frau an der Sorbonne unterrichten zu wollen. Okay. Außerdem bemängeln Sie die desolaten Zustände in Ihrem gemeinsamen Laboratorium und kritisieren die enge Zusammenarbeit mit Ihrem gemeinsamen Kollegen Becquerel.
Einen Moment.
Nein. Nun, ich würde sagen, da herrscht dringender Gesprächsbedarf, ja?
Also,
allerdings ist unsere Zeit für heute beendet.
Wissen Sie?
Ich würde Sie bitten, über das Gesagte bis nächste Woche gemeinsam nachzudenken. Und versuchen Sie sich immer rückzubesinnen auf die vielen gemeinsamen Interessen, Erfolge und Preise. Bis nächste Woche.
Okay.
Ja, gut.
Also die Therapeutin muss noch üben, das finde ich jetzt erstmal als allererstes. Ich verrate natürlich nicht die Lösung, obwohl ich sie weiß, selbstverständlich. Du
hast es sofort rausgefunden, okay.
Ich habe keine Ahnung.
Oder? Ihr beiden habt keine. Michael, wie sieht es mit dir aus?
Ich vermute, ich habe eine. Das heißt ja, eigentlich immer Mitarbeiter sind ausgeschlossen, aber soll ich meinen Tipp abgeben?
Du darfst einen Tipp abgeben, aber ich habe nichts für dich dabei, was du gewinnen könntest.
Aber es hat ja vielleicht noch jemand per Mail auch geantwortet. Ja, ich würde sagen, Monsieur und Madame Curie.
Perfekt.
Und Polonium war wahrscheinlich
Bravo.
Das Element.
Sehr gut. So, jetzt müssen wir natürlich aus den Zuschriften noch einen Gewinner ziehen. Ich würde sagen, Francis, du sagst irgendwann Stopp und ich switche mal durch die E-Mail-Einsendungen.
Durch die richtigen.
Also es war wohl auch für unsere Hörer nicht allzu schwer. Wir haben sehr viele richtige.
Okay.
Das haben alle rausgefunden.
Achtung, stopp.
Gewonnen hat Sascha Brauer. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch.
Super, sehr toll. Ja, schön. Dann haben wir jetzt einen Gewinner und wir sind hier natürlich auch alle Gewinner, aber wir müssen einen aus unserer Runde jetzt verabschieden. Das ist Michael Bödecker, der hier zum News Talk war. Das eröffnet uns hier. Danke für den Besuch.
Ich gehe dann mal.
Ja, viel Spaß noch. Schönen Abend, Michael.
Tschüss.
Tschüss. Das eröffnet uns hier natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen weiter zu reden. Und eigentlich hatte ich ja gedacht, wir könnten direkt nach Navigare Preciso, Vivere Now e Preciso weitermachen, weil ich das so einen gelungenen und auch philosophischen Titel finde. Also dieses Navigieren, durch die Welt navigieren, das ist wichtig, aber das Leben selbst, das ist eigentlich total unwichtig. Ne? Also Spiel, Spaß und Freizeit.
Eigentlich, es gibt einen Doppel, ist ein doppelsinnig, weil Preciso kommt auch von Precision.
Präzision, genau.
Ist. Und Navegar ist präzis. Man weiß schon mit Sternen und alles, wo man hinfährt.
Man aber hat es von den Arabern gelernt.
Ist nicht präzis.
Davon habe ich nie gehört, aber es ist ein neuer...
Weil es gibt keine Präzision im Leben.
Das kann man auch so interpretieren.
Das trifft ja auf die brasilianische Lebensrealität insbesondere zu. Jedenfalls sagt man den Brasilianern das ja nach, dass sie immer... Ja, ich wollte es gar nicht so negativ aus. Und unpräzise klingt gleich so negativ. Aber der Brasilianer findet ja immer einen Weg, so sagt man, den Jeitinho, um die eigenen Ziele irgendwie auch auf Umwegen zu erreichen. Und das soll ja eine besondere Qualität der Brasilianer sein.
Und genau. Es gibt einen Ausdruck dafür und das heißt Jeitinho Brasileiro.
Genau. Ja, und aber trotzdem würde mich, also vielleicht ist das auch gut, wenn wir uns diesen Doppelsinn dieser Worte klar machen. Ich würde gerne mit euch noch so etwas mehr über Bildung reden und über Aufstiegschancen in Brasilien. Wir hatten das am Anfang ja schon angerissen und ich hatte immer den Eindruck, wenn ich in Brasilien war, die Leute arbeiten unheimlich viel und sie haben ungefähr 2 oder 3 Jobs auf einmal und kaum Freizeit eigentlich. Und da stimmt die Liedzeile dann wieder in dem erstgenannten Sinn. Also eigentlich kaum Zeit für Freizeit und für Spiel und einfach mal
und
locker
für
lassen.
Samba und Fußball, aha.
Genau.
Anders nur die
balance.
Touristen. Ja, das ist richtig. Also als ich in der Uni war, ich habe im 2002 angefangen und damals war so, dass in Brasilien 10% der Bevölkerung zur Uni gehen, weil die anderen einfach keine Möglichkeit haben. Wir haben so ein System, dass wir Privatunis haben und wir öffentlich Unis haben. Öffentliche Unis sind sind kostenlos, absolut kostenlos und Privatunis sind ganz teuer. Das Problem mit öffentlich Unis ist, dass man den ganzen Tag studieren muss und dann hat man keine Zeit zum Arbeiten.
Und dass sie immer streiken.
Ja, das auch. Das habe ich 3-mal erlebt. Ich habe in einer öffentlichen Uni studiert. Und dann muss man den ganzen Tag studieren und kann man nicht arbeiten, damit man Miet bezahlt oder Essen bezahlt und alle Rechnungen, dass man im Monat bezahlt muss. Und dann ist das so in Brasilien, dass nur diejenigen, die Geld haben, können studieren.
Also ich würde auch sagen, es war natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil um studieren zu können, musste man natürlich auch arbeiten, und zwar ganz viel. Also wer wollte, hatte also einfach nicht die Zeit, ne, zu studieren. Das heißt, es war unmöglich. Heutzutage bekommt man doch, es ist natürlich also wenig, aber schon ein bisschen mehr Unterstützung. Ne, die Studenten.
Ja, wir haben dieses neue Programm von Lula. Das war eine gute Sache, das bei uns im Land angekommen ist. Diese Universidade para Todos, also Uni für alle. Und ich habe auch einen Freund, der bei diesem Programm dann zur Uni gehen könnte, weil davor ihm möglich war. Und bei ihm ist das so, dass er in einer Privatuni kostenlos studiert. Er macht das am Abend, dann kann er am Tag arbeiten und er bekommt auch ein Stipendium, eine Unterstützung vom Regierung.
Genau.
Das hat sich, und jetzt ist schon möglich, dass Leute, die nicht so viel Geld haben, dass sie doch zur Uni gehen.
Also das heißt, jetzt ist es möglich, von der Comunidade oder von der Favela aus mit ärmsten Lebensbedingungen wirklich an die Uni zu kommen. Und das
betrifft auch viele Menschen in Brasilien. Das ist kein Einzelfenomen.
Es ist schon viel besser geworden. Also viele Leute schaffen das, erreichen dann, zur Uni zu gehen. Wie gesagt, aber nicht jeder, klar. Das ist es gibt noch viel mehr zu machen.
Aber das hat sich verdoppelt. Ich glaube, von 10% auf 20% ja, der Bevölkerung ungefähr.
Das stimmt schon. Und vor allem, also eine andere positive Seite ist, dass, also die brasilianische Studenten, die haben auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, ne? Weil die Universitäten, also brasilianische Universitäten, die haben genau so Partnerschaft mit anderen Universitäten, vor allem
viele in Deutschland. Wir haben dieses Ciencias Sem Fronteiras, ein neues Programm, also Wissenschafts- ohne Grenze.
Genau.
Und viele Studierende kommen jetzt nach Deutschland, nach Frankreich.
Genau, also die Chance, dann andere Kultur dann kennenzulernen und also Sprache zu lernen. Das ist also die Erweiterung in diese kulturelle Branche sozusagen, das ist viel also besser geworden. Das ist auf jeden Fall super
positiv. Und was denkt ihr, was denkt ihr zu der Grundschule oder zur Schulausbildung?
Da gibt es ja, das ist nicht alles Friede, Freude und Eierkuchen.
Es gab ja zumindest so zu der Zeit, als ich dort war, die Problematik, dass es am besten war, wenn man auf einer privaten Schule war und danach zu einer öffentlichen Universität gegangen ist. Also das ist so weil die privaten Schulen besser sind und die öffentlichen Universitäten. Also mittlerweile gibt es natürlich auch viele sehr gute private Universitäten. Aber das war so der Weg, den man idealerweise gegangen ist. Und der Vestibular, also die Aufnahmeprüfung in der Uni, war ja auch in den föderalen, also in den staatlichen Unis sehr viel schwieriger als bei den privaten Universitäten. Und glaubt ihr, dass sich das geändert hat? Also dass man jetzt auch sagen kann, wenn man in die private Schule geht, dann, oder egal, ob man in der privaten Schule war oder in einer öffentlichen Schule, danach hat man noch alle Möglichkeiten und einen guten Bildungsstand.
Die staatliche Uni sind vom Qualität besser. Davor, das war so, dass das, wie gesagt, unmöglich war. Also für viele. Egal, was man macht, könnte man nicht, weil man hat nicht Zeit genug dafür, dass man studiert und arbeitet. Wir haben aber heute, man kann studieren, es gibt die Möglichkeit, aber wir haben ein Problem in der Grundschule. Und die Leute, die in staatlicher Grundschule aufgewachsen sind, kommen zur Uni und manchmal sie kommen nicht mit.
Sie haben problematisch. Also das ist, also ich kann das von mir auch aus sagen, dass es genau der Grund war bei mir. Also ich habe dann nicht die Möglichkeit gehabt, also in eine private Schule, zu einer privaten Schule zu gehen. Heißt, dann später war ich natürlich auch nicht gut vorbereitet für die Uni, also um so eine Art
Aufnahmeprüfung
zu machen. Ja. Das war ja, also viele Leute, andere Studenten, also Schule, die normale Schule besucht haben, sie müssen dann nochmal also einen Kurs bezahlen. Also
das dauert
also
ich gemacht, ja.
2 Jahre lang, manchmal.
Eine Vorbereitungskurs.
Ganz genau, um diese
Aufnahmeprüfung
machen zu können. Und manche von denen schafft es trotzdem nicht, obwohl sie also 2 Jahre lang gelernt haben und super, also viel bezahlt haben dafür. Oh Gott, ich
muss
euch sagen.
Weil die Grundschule schwach war.
Genau, ja. Und das kommt alles daher, so in 2 Jahren. Und weil die Universitäten auch zu viel verlangen. Ne? Die verlangen auch zu viel von den Studenten, also von den,
Von den Bewerbern. Aber das Ganze könnte ja auch daran liegen, dass die Grundschullehrer eine viel kürzere Vorbereitungszeit auf ihr Berufsleben haben als manche Leute, die sich auf eine Aufnahmeprüfung an der Uni vorbereiten. Also die Lehrerausbildung, da müsste man, glaube ich, dringend mal was tun. Die ist kurz und zum Teil sehr übersichtlich, scheint mir.
Ja, also das ist ein systematisches Problem in Brasilien, weil die Lehrer, die verdienen ganz wenig auch und sie haben keine Motivation und jetzt wir haben diese Regel, dass man nicht ein Schuljahr wiederholen kann. Die werden alle automatisch nach vorne geschoben und es gibt viele Probleme da, die dann verbessern sein müssen.
Also ich glaube, dass es für die Brasilianer, die eben nicht so leichten Zugang zu Bildung haben, nach wie vor problematisch ist und dass gleichzeitig diejenigen, die einigermaßen gut ausgebildet sind und zum Beispiel eine Fremdsprache gut sprechen, jetzt alle Möglichkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt. Also das ist das, was ich höre von Unternehmen, die in Brasilien sind.
Stimmt.
Es gibt einen sehr großen Fachkräftemangel. Mhm. Es gibt genauso wie in Deutschland auch die Suche nach Ingenieuren. Und es ist sehr schwierig, genau weil eben es lange Zeit diese Bildungsprobleme gab oder die ja auch immer noch vorherrschen, einen gut ausgebildeten Mitarbeiter zu finden, der mehrere Sprachen spricht. Und dementsprechend müssen sich Unternehmer immer wieder neue, extra Gelder, die sie zahlen, oder dass sie sagen, die haben noch eine Kindertagesstätte und ein großes Fitnessstudio im Unternehmen. Und es gibt da alle möglichen Programme. Und das führt einfach dazu, dass die Brasilianer, dass sie sehr schnell ihren Arbeitsplatz wechseln. Also die Fluktuation ist sehr hoch und es ist unglaublich schwierig für Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu binden.
Das Kuriose ist ja, dass Brasilien da offenbar mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, mit denen wir hier auch zu tun haben. Bloß bei uns hat das ganz andere Gründe. Bei uns ist es der demografische Wandel, der dazu führt, dass uns die Fachkräfte ausgehen und die jungen Leute ausgehen. Und in Brasilien ist es einfach ein Riesenproblem in der Ausbildung, dass wir so, also haben wir natürlich durchaus auch, aber haben wir nicht in dem Maße einfach. Ne?
Aber ich denke, das ist positiv, weil eben weil wir diesen Mangel haben, müssen die in Bildungssystem dann investieren.
Es gibt ökonomische Gründe, jetzt nicht mehr die Gründe der sozialen Gerechtigkeit, die ja auch ein guter Grund wären, um da Verbesserungen.
Sie können nicht mehr weggucken.
Ja, genau. Genau, ja, das ist doch schön. Aber zwei sehr gut ausgebildete junge Menschen, die sitzen ja jetzt gerade hier vor mir und sind nicht in Brasilien. Anscheinend ist ja das Berufsleben, das hatte ich gerade auch schon mal kurz ja angedeutet, mit diesen mehrere Jobs auf einmal und sich irgendwie durchlavieren in Brasilien. Diese Realität gibt es ja auch. Also war das für euch auch ein Grund, Brasilien zu verlassen, einfach weil es hart ist?
Ich habe in einer kleinen Stadt, das ist die Hauptstadt von einem Bundesland in Brasilien, Florianópolis im Süden, studiert und da gearbeitet. Aber in einer kleinen Stadt gibt es nicht viele Möglichkeiten, um sich zu entwickeln als Journalisten. Dann musste ich nach São Paulo zum Beispiel. Und São Paulo ist eine riesige Metropole mit 20 Millionen Menschen und da hatte ich keine Lust zu leben.
So was.
Deswegen dachte ich, ja, Deutschland wäre eine gute Idee. Ist nicht so warm, gibt nicht so viel Sonne, aber Lebensqualität, also hat kein Vergleich.
Ja, normal also, in Colonia wäre also sozusagen normal in Bonn.
Genau.
Statt Curitiba. Ja.
Also bei mir war, es ging eigentlich darum, ich wollte natürlich auch studieren und das war der Punkt. In Brasilien, das war, also ich hatte keine Möglichkeit, also eine Universität zu bezahlen, das war zu teuer, es war mir zu teuer. Und ich wollte auch eine andere Kultur sozusagen kennenlernen, Englisch, mein Englisch verbessern. Und ich wollte erstmal nach England, dann habe ich die Möglichkeit bekommen, nach Deutschland zu kommen. Hier habe ich dann angefangen, Deutsch zu lernen. Und es hat mir gut gefallen, nur ich bin zufrieden hier. Und dann habe ich auch, die Sicherheit, die ich hier habe, das will ich überhaupt nicht verlassen. Also das ist etwas, was, wenn ich dann zu Brasilien vergleiche, leider,
diese Ruhe,
das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wo, ja, also das gefällt mir auf jeden Fall und ich fühle mich wohl in Deutschland, obwohl ich teilweise Brasilien vermisse. Aber das war, also dann kann ich mal zusammenfassen, Bildung, Sicherheit und ich war neugierig, ich wollte was anderes aussehen.
Aber auch so ein bisschen sowas wie Entspannung. Also so höre ich so raus. Es ist laut, es ist anstrengend in Brasilien oder zumindest, wenn man in große Städte ziehen müsste. Das hört sich für mich so an, als wäre das auch ein bisschen eine Flucht davor.
Ja, das war das. So ein bisschen mehr.
Ja, und wenn man zum Beispiel, wenn ich in meine kleine Städte geblieben wäre, dann muss ich zwei Jobs haben und 10 Stunden pro Tag arbeiten und vielleicht auch am Samstag. Und das ist das ist eine Entscheidung, dass man treffen muss.
Ja. Und ihr habt sie getroffen und ich bin ja auch sehr glücklich, denn das hat mir ermöglicht, heute mit euch zu sprechen und das hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Ihr seht es, wir kommen zum Ende so langsam und ich fand das sehr spannend, mal die Innensicht ein bisschen genauer anzuschauen. Wir reden ja immer sehr viel über Brasilien, aber sehr wenig mit Brasilianerinnen und Brasilianern und das haben wir heute mal versucht und ich habe viel erfahren dabei und ich bedanke mich bei Francis França von der Deutschen Welle, bei Marivaldo da Silva Messias, unser Messias heute Abend und bei Jana Dotschkal, die in Hamburg sitzt und dann bedanke ich mich natürlich auch noch bei Kathi Ziegler aus der Online-Redaktion, die hier auch mit mir gesessen hat. Im Regiestuhl hat Sabine Krüger gesessen und in der Technik war Nastja Schwabska. Vielen Dank dafür. Ich bin Grit Eggerichs. Wünsche noch einen guten Abend und natürlich auch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende.
Muito obrigado.
Und dann haben wir noch einen Musiktitel. Haben wir dazu eigentlich noch Zeit? Dann hören wir jetzt noch Waters of March. Das ist eigentlich ein brasilianischer Titel. Und hier kommt er in einer englisch-brasilianischen Version.